Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. Sechster Teil.
Kapitel 17. Ein verrückter Tag. Freitag, also am nächsten Morgen nach der Vermaledeiten-Seance, ging der gesamte Personalstab des Varieté, der Buchhalter Wassili Stepanowitsch Lastotschkin, zwei Rechnungsführer, drei Stenotypistinnen, die beiden Kassiererinnen, die Hausboten, die Diener mitsamt den Putzfrauen, kurzum alle, die anwesend waren, nicht der gewohnten Beschäftigung nach. Alle saßen sie am Fenster, das auf die Gartenstraße hinausging, und betrachteten, was dort unten an der Fassade gerade los war. An der besagten Fassade klebten tausende Menschen in doppelter Reihe, die sich bis zum Kudrinskaja-Platz hinzog. In der Schlange wurden die allerkühnsten Behauptungen über die gestrige, unerhörte Vorstellung der schwarzen Magie zum Besten gegeben. Und es waren eben solche Behauptungen, die den Buchhalter Wassili Stepanowitsch, er hatte das Spektakel nicht miterlebt, zutiefst verunsicherten. Der stille und schüchterne Wassili Stepanowitsch machte, wenn er diese Mären hörte, nur große Augen und wusste definitiv nicht, was da zu tun sei. Und dennoch musste einer was tun, und zwar nicht irgendwer, sondern er. Von allen Mitarbeitern des Varieté hatte er auf einmal die höchste Stellung inne.
Gegen 10 Uhr morgens war die Schlange der nach Karten lechzenden so angeschwollen, dass die Miliz davon Wind bekam und sagenhaft schnell Einheiten schickte, die zu Fuß und zu Pferd herbeieilten und dem Ansturm ein wenig Struktur verliehen.
So viel zur Außenwelt. Drinnen im Varieté war ebenfalls längst nicht alles in Butter. Die Telefone klingelten seit dem frühesten Morgen und sie klingelten pausenlos. Anfangs bemühte sich Wassili Stepanowitsch noch dran zu gehen.
Da verlangte eine überreizte Dame nach Finanzdirektor Rimski und wurde gebeten, doch am besten seine Frau zu kontaktieren, worauf die Hörmuschel in Schluchzer ausbrach und beteuerte, sie sei Rimskis Frau und Rimski selbst nirgends aufzufinden.
Daraufhin begann ein Tohuwabohu. Die Putzfrau hatte ja schon allen erzählt, wie sie zum Saubermachen ins Büro des Finanzdirektors gekommen war. Und die Tür, sperrangelweit auf, das Licht noch an, das Fenster kaputt, der Sessel umgeschmissen und kein Mensch da. 22:30 schließlich erschien die Miliz, deren erste Frage, völlig zu Recht, lautete: Wo liegt denn eigentlich das Problem?
Was geht hier vor, Genossen?
Da wich die gesamte Mannschaft zurück, den bleich und nervös gewordenen Wassili Stepanowitsch Lastotschkin vorschiebend.
Also hieß es, das Kind beim Namen nennen. Sprich, zunächst einmal eingestehen, dass die Leitung des Varieté Direktor, Finanzdirektor und Administrator verschwunden ist und sich weiß Gott wo befindet. Dass der Ansager nach der gestrigen Seance in die Psychiatrie eingeliefert werden musste. Und dass diese gestrige Seance alles in allem ein Skandal war. Die Ermittler ließen sich in Varenuchas Büro nieder.
Die Angestellten des Varietés, welche die Ereignisse der gestrigen Seance miterlebt hatten, sollten nacheinander eintreten. Dabei kam es die ganze Zeit über zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten. Frage: Wo kommt eigentlich dieser Magier her? Antwort: Ach, weiß der Geier. Frage: Aber einen Vertrag mit ihm muss es doch geben.
Das möchte ich meinen.
Und wo ist er dann bitte sehr?
Tja.
Es stellte sich heraus, dass im Ausländeramt rein gar nichts von irgendeinem Woland dem Magier bekannt ist. Der Hausbote Karpow teilte mit, angeblich würde der besagte Magier in der Wohnung von Lichodejew stecken. Natürlich wurde die Wohnung gleich aufgesucht. Kein Magier da. Lichodejew auch nicht. Grunja, das Hausmädchen, abwesend. Wo sie ist?
Nun ja, wer kann das schon sagen? Der Vorsitzende der Wohnungsgenossenschaft, Nikanor Iwanowitsch? Fehlanzeige. Proleschnjew? Futsch. Das Ganze klang wie ein schlechter Scherz. Die gesamte Spitze der Administration einfach verschwunden. Gestern erst ein skurriler Skandal. Aber auf wessen Rechnung er geht, oder zumindest auf wessen Ansporn, ist unbekannt. Dabei rückte die Mittagszeit näher und näher und damit auch die Öffnung der Kasse. Davon konnte jetzt natürlich keine Rede sein. An der Eingangspforte des Varieté wurde rasch ein Stück Karton aufgehängt. Abendvorstellung abgesagt. Die Ermittlung zog ab, um ihre Arbeit an einem anderen Ort fortzusetzen. Die Angestellten durften gehen. Nur einige Posten wurden zurückgelassen und die Türen zum Varieté verriegelt. Für den Buchhalter Lastotschkin hieß es jetzt, unverzüglich handeln.
Zwei wichtige Dinge waren jetzt zu erledigen. Erstens, die Kommission für Schauspiel und leichte Unterhaltung aufsuchen, um von den Vorfällen zu berichten. Und zweitens, sich zur Finanzsektion begeben, um die gestrigen Einnahmen abzuliefern. Insgesamt 21.711 Rubel.
Als äußerst verantwortungsbewusster und zuverlässiger Mitarbeiter wickelte Wassili Stepanowitsch das Geld in einen Bogen Zeitungspapier, schlug darüber ein Kreuz mit einer Schnur, packte das Bündel in seinen Aktenkoffer und schritt zu einem Taxistand.
Sind Sie noch frei?
Erstmal will ich das Geld sehen.
Der Chauffeur sprach gereizt, ohne ihn anzublicken. Irritiert klemmte sich der Buchhalter den kostbaren Aktenkoffer unter den Arm, holte aus der Brieftasche einen Zehner und zeigte ihn vor.
Vergessen Sie's.
Ich bitte um Verzeihung, stammelte Lastotschkin, doch der Chauffeur unterbrach ihn barsch.
Dreier dabei.
Der nun verwirrte Buchhalter zeigte ein paar 3-Rubel-Scheine.
Steigen Sie ein.
Der andere versetzte dem Zähler einen solchen Stoß, dass der beinahe zerbrach.
Wir fahren.
Kein Rückgeld, wie? Fragte Lastotschkin schüchtern. Ein ganzer Haufen, schrie der Chauffeur, und im Spiegel erschienen seine vor Zorn blutig angeschwollenen Augen.
Schon das dritte Mal heute. Bei Kollegen auch. Der hält mir so ein Sackgesicht einen Zehner hin. Und ich ihm Rückgeld zurück für 50. Dann steigt er aus, die Sau. Später guck ich drauf. Nix Zehner. Nur so ein Aufkleber vom Mineralwasser.
An dieser Stelle fügte der Fahrer einige nicht druckfähige Wörter ein. Gestern hat doch in diesem Varieté irgend so ein Trickser so Kunststückchen mit Zehnern gezeigt. Der Buchhalter machte sich klein und tat so, als höre er das Wort Varieté zum ersten Mal in seinem Leben. Er kam an, zahlte ohne Zwischenfälle, betrat das Gebäude und schritt durch den Flur zum Büro des Vorsitzenden. Aber schon unterwegs bemerkte er, falscher Zeitpunkt. Aus dem Büro drang eine donnernde Stimme.
Eindeutig die von Prochor Petrowitsch, dem Vorsitzenden der Kommission. Im Ledersessel, den Kopf an die Lehne geworfen, unaufhaltsam heulend, mit einem klatschnassen Tuch in der Hand, die Beine ausgestreckt bis zur Mitte des Zimmers, lag Prochor Petrowitschs Sekretärin, die bildhübsche Anna Richardowna.
Anna Richardownas Kinn war vollständig mit Lippenstiftfarbe beschmiert und über die Pfirsichwangen krochen, von den Wimpern kommend, schwarze Ströme der matschig gewordenen Tusche herab.
Gott sei Dank, wenigstens ein Mutiger. Alles feige, alles Verräter. Los, gehen wir zu ihm? Ich weiß nicht weiter.
Und schluchzend zog sie Lastotschkin ins Büro. Am riesigen Schreibtisch mit wuchtigem Tintenfass saß ein leerer Anzug und bewegte die Feder, ohne sie vorher in Tinte getaucht zu haben, auf dem Blatt Papier hin und her.
Er trug einen Schlips. Doch über dem Kragen fehlten der Hals und der Kopf und in den Manschetten die beiden Hände. Und über dem Kragen ertönte die wohlvertraute Stimme von Prochor Petrowitsch. Also, das reicht, an der Tür steht geschrieben, bin für keinen zu sprechen.
Sehen Sie, er ist weg. Er ist weg. Machen Sie was, dass er wieder da ist. Proscha!
Proscha? Für Sie immer noch Prochor Petrowitsch.
Das Kleidungsstück wies sie zurecht und machte sich im Sessel noch breiter.
Nein, das kann ich nicht mit ansehen. Nein!
Anna Richardowna schrie und rannte hinaus ins Sekretariat. Und ihr nach kam, Hals über Kopf, auch Wassili Stepanowitsch gelaufen.
Stellen Sie sich vor, da sitze ich also und ein Kater kommt herein, ein schwarzer und fetter, fast schon ein Nilpferd. Ich natürlich, husch, husch, na, wird's bald. Hören Sie mal, Fräulein, Seit wann empfängt man seine Besucher mit einem Husch-Husch? Und schwupps platzt er doch gleich bei Prochor Petrowitsch herein und macht es sich vom Schreibtisch bequem. Und der, ein herzensgütiger Mensch, nur manchmal halt ein bisschen nervös. Wie können Sie's wagen? Ja, ist das zu fassen! Raus mit ihm, hol mich der Teufel! Und der andere setzt so ein Schmunzeln auf und sagt, der Teufel soll sie holen? Nun, warum nicht? Das lässt sich einrichten und rums, es verschlägt mir den Atem. Ich schaue, der mit der Katzenvisage ist weg und im Sessel dieser Anzug.
Ins Sekretariat trat seelenruhig und mit geschäftigem Schritt die Miliz ein, repräsentiert durch zwei Beamte.
Jetzt lassen wir das Weinen mal ganz schnell sein, Fräulein.
Da wusste Lastotschkin, seine Gegenwart ist mehr als entbehrlich, und er flitzte hinaus. Nach der ergebnislosen Visite bei der Kommission beschloss Wassili Stepanowitsch, es einmal in deren Filiale, Wagankowski-Gasse, zu versuchen. Die Filiale der städtischen Schauspielkommission befand sich im Hof, in einem Gebäude, dessen Putz von der Zeit schon etwas bröckelte und das für seine Porphyrsäulen im Eingangsbereich berühmt war. Doch heute waren es nicht die Säulen, die den Besucher in Staunen versetzten, vielmehr das, was sich unter ihnen abspielte.
Einige Leute standen verwirrt vor einem ganz aufgelösten Fräulein, das hinter dem kleinen Büchertisch saß, wo Publikationen fürs Theater verkauft wurden. Von überall her, von oben, von unten, aus allen Zimmern, schwirrte das Trillern von mindestens 20 rasenden, rastlosen Telefonapparaten. Das Fräulein weint und zuckt plötzlich zusammen und schreit hysterisch da, da, schon wieder und singt dann los.
Der Hausbote, welcher gerade auf der Treppe erschien, zeigte jemanden seine geballte Faust und stimmte ein mit dumpfem Bariton.
Auf einer Lachstonne will ich dich zwingen.
Dem Hausboten antworteten aus der Ferne noch weitere Sänger, der Chor wuchs an und auf einmal brach der Gesang aus allen Winkeln der Filiale hervor.
Scharfe!
Sobald die erste Strophe zu Ende war, verstummten die Sänger, abermals auf Anweisung des verborgenen Taktstocks. Der Hausbote fluchte leise und ging. Da öffnete sich die Eingangstür und herein kam ein Herr im sommerlichen Mantel, unter dessen Schößen ein weißer Kittel herausschaute. Mit ihm zusammen ging ein Milizmann.
»Tun Sie doch was!«
Der Sekretär der Filiale stürzte auf die Treppe und stotterte aus lauter Verlegenheit und Scham.
»Sehen Sie! Doktor, es scheint sich hierbei um eine Art Massenhypnose zu handeln.«
»Schick und Nürtschinks, nicht schreckt ihr mich nicht!«
»Idiot«, rief das Fräulein eben noch aus.
»Idiot!«
Ohne zu erläutern, wer gemeint ist, vollführte dann ein paar gewaltsame Koloraturen und trällerte selbst von Schilka und Nürtschinsk.
»Jetzt reißen Sie sich doch am Riemen. Seien Sie still«, forderte der Arzt.
»Ein Hornochse, ein richtiger Hornochse leitet bei uns die Filiale. Er soll's ruhig hören. Ich werde nämlich alles erzählen.«
Und erzählte tatsächlich alles. Es stellte sich heraus, dass der Filialleiter, der, wie das Fräulein es ausdrückte, der leichten Unterhaltung den Garaus gemacht hat, schon fast notorisch einen Zirkel nach dem anderen organisierte.
Sich nämlich bei denen da oben einzuschleimen. Und heute in der Mittagspause kommt er, der Filialleiter, herein und bringt so einen Widerling mit. Weiß auch nicht, wo er den aufgegabelt hat. Karierte Hose, kaputter Zwicker. Die Fresse, einfach nur peinlich.
Und den präsentiert er, erzählte sie weiter, allen speisenden Mitarbeitern in der Kantine, als einen bedeutenden und erfahrenen Experten in der Führung von Gesangsvereinen.
Was dann geschieht, ist der reinste Albtraum. Der karierte Experte für Chorgesang krakeelt, do mi sol do, jault und quengelt, schlägt sich die Stimmgabel an die Finger, fleht, gemeinsam ein Lied zu probieren. Herrlicher Beikal. Also, legen Sie los und auch gar nicht mal übel. Die ganze erste Strophe gelingt. Da entschuldigt sich der Kirchenchorleiter nur am Minuterl. Und weg ist er.
Da sind die Angestellten heilfroh, der hat sich verdrückt. Und singen auf einmal, so mir nichts, dir nichts, die zweite Strophe. Vom Chorleiter fehlt immer noch jede Spur. Also gehen alle zurück an ihre Plätze. Und plötzlich, ob sie wollen oder nicht, trällern sie los. Wollen aufhören, Pustekuchen, bestenfalls 3 Minuten und wieder von vorn.
Eine halbe Stunde später erreichte der Buchhalter, der schon gar nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf stand, die Theaterfinanzsektion, um dort endlich das ihm anvertraute Geld loszuwerden. Wassili Stepanowitsch steckte seinen Kopf durch das Fenster mit dem Schild Annahmestelle, grüßte den Angestellten, welchen er nicht kannte, und bat ihn um eine Empfangsbestätigung.
»Und wozu, wenn ich mal fragen darf?«
Da war der Buchhalter aber verdutzt.
»Ich bringe die Einnahmen vom Varieté.«
»Einen Augenblick mal, bitte.«
Der Mann bedeckte das Loch in der Glaswand zugleich mit einem feinen Gitter. »Das ist ja seltsam«, dachte Lastotschkin. Und es war auch seltsam. Jeder weiß, wie schwer es ist, an das beantragte Geld zu kommen. Da finden sich reichlich Hindernisse. Doch die 30-jährige Berufserfahrung eines Buchhalters kennt keinen einzigen Fall, wo eine juristische oder private Person Schwierigkeiten gehabt hätte, Geld anzunehmen. Bald aber öffnete sich das Gitter und Wassili Stepanowitsch rückte ans Fenster.
»Wie viel soll's denn sein?«
21.711 Rubel.
Alle Achtung, sagte der Angestellte mit unangemessener Ironie und reichte dem Buchhalter einen grünen Vordruck. Mit Dienstpapieren bestens vertraut, füllte ihn Lastotschkin schleunigst aus und fing an, die Verschnürung des Bündels zu lösen. Als er das Mitgebrachte erblickte, begann es in seinem Kopf zu flackern. Vor den Augen schwirrten ausländische Noten. Stapelweise kanadische Dollar, englische Pfund, niederländische Gulden, lettische Lati, estnische Kronen. »Noch so ein Trickser vom Varieté«, vernahm der Buchhalter eine strenge Stimme und wurde auf der Stelle verhaftet.
Alle singen.
Помолчать минутой три.
Регента нету.
Регента нет.
Где bleibt verschwunden?
Славное море, священный бокал, молодцу плыть не дальше.
Kapitel 18. Erfolglose Besucher. Während der überaus emsige Buchhalter im Taxi hinsauste, nur um am Ende auf den freihändig schreibenden Anzug zu stoßen, entstieg dem kuscheligen Wagen Nummer 9 des Nachtzugs von Kiew nach Moskau mit den übrigen Reisenden ein gepflegter Mann, in der Hand ein kleines Vulkanfieberköfferchen. Dieser Mann war niemand anders als der Onkel des verstorbenen Berlioz, Maximilian Andrejewitsch Poplawski, ein Wirtschaftsplaner, wohnhaft in Kiew, ehemalige Institutskaja-Straße. Den Grund seiner Ankunft in Moskau gab ein Telegramm, das er vorgestern erhalten hatte. »Ich wurde soeben, Patriarchenteich, Tram überfahren«, Beisetzung Freitag, 15 Uhr. Bitte kommen, Berlioz. Maximilian Andrejewitsch galt nicht umsonst als einer der klügsten Menschen von Kiew. Aber auch den Klügsten kann solch ein Telegramm in Verlegenheit bringen.
Wenn man schreibt, man sei überfahren worden, dann versteht sich von selbst, dass es nicht tödlich war. Was hat es dann mit der Bestattung auf sich? Und woher weiß er mit solcher Gewissheit, dass er am Freitag um 15 Uhr beigesetzt wird?
Ein mehr als verblüffendes Telegramm. Doch kluge Menschen sind deshalb nur klug, weil sie sich auch in der verzwicktesten Lage zurechtfinden. Ganz einfach, es ist ein Fehler unterlaufen. Die ursprüngliche Nachricht wurde verfälscht.
Das Wort »ich« stammt zweifellos aus einem anderen Telegramm und landete anstelle des Namens Berlioz, der seinerseits ans Ende geriet.
Mit einer solchen Berichtigung wird der Sinn verständlich, wenn auch sicherlich tragisch. Nachdem sich der Ausbruch des Schmerzes bei seiner Ehefrau ein wenig gelegt hatte, begann Poplawski unverzüglich mit den Reisevorbereitungen. Jetzt wäre es auch angebracht, ein kleines Geheimnis von Maximilian Andrejewitsch zu lüften. Ohne Frage, der Neffe seiner Gemahlin, in der Blüte des Lebens dahingerafft, tat ihm offen und ehrlich leid. Doch als vielbeschäftigter Mann wusste er, dass seine Anwesenheit bei der Beerdigung nicht wirklich vonnöten ist. Und dennoch beeilte er sich sehr, nach Moskau zu gelangen. Weswegen denn nur? Wegen der Wohnung. Er wollte nur eins, nach Moskau ziehen. Das Telegramm traf Poplawski mitten ins Herz.
Eine solche Gelegenheit zu verpassen, das wäre schlichtweg unverzeihlich.
Als vielbeschäftigter Mann erkennt man doch gleich, es wird sie gewiss kein zweites Mal geben. Darum galt es, allen Hindernissen zum Trotz, die Wohnung des Neffen auf der Gartenstraße zu übernehmen.
Um jeden Preis. Erster und entscheidender Schritt aber ist es, sich in den Räumen des verstorbenen Neffen melden zu lassen. Und sei es auch nur provisorisch.
Am Freitagvormittag betrat Poplawski die Hausverwaltung von Nummer 302 Block B der Gartenstraße in Moskau. Das Zimmer schmal, an der Wand alte Bilderserien, Methoden zur Wiederbelebung von Ertrunkenen. »Dürfte ich den Vorsitzenden der Hausverwaltung sprechen?«, fragte höflich der Wirtschaftsplaner. Er zog seinen Hut und stellte das Köfferchen auf dem freien Stuhl ab. Diese schlichte Frage machte dem Sitzenden schwer zu schaffen. Er schielte erschrocken.
»Vorsitzender abwesend?«
»Sieh an«, dachte der kluge Poplawski und erkundigte sich nach dem Sekretär.
»Sekretär auch abwesend.«
Der komische Kerl am Schreibtisch wurde putterrot vor lauter Aufregung.
»Keine Ahnung, wann er kommt. Sekretär krank.«
»Folgendes«, begann Poplawski mit Nachdruck.
»Ich bin der einzige Erbe des verstorbenen Berlioz, meines Neffen, der, wie Sie vermutlich wissen, am Patriarchenteich umgekommen ist. Laut Gesetz bin ich also dazu verpflichtet, sein Erbe anzutreten, und dieses besteht vornehmlich aus unserer Wohnung Nr. 50.
In diesem Moment kam jemand herein.
»Piet Naschko, Mitglied der Hausverwaltung.«
»Das bin ich«, sagte jener kaum hörbar. Da flüsterte der Eingetretene dem Sitzenden etwas leise ins Ohr, worauf sich jener, nun völlig aufgelöst, vom Stuhl erhob. Schon einige Sekunden später blieb im Zimmer der Hausverwaltung nur Poplawski allein zurück. »Ganz schön dumm, dass wir alle drei auf einmal«, dachte Maximilian Andrejewitsch verärgert auf dem Weg über den asphaltierten Hof zur Wohnung Nummer 50. Sobald er klingelte, sprang die Tür auf und der Wirtschaftsplaner trat in den zwielichten Flur.
»Seltsam, wer hat aufgemacht? Niemand da? Nur ein riesiger schwarzer Kater. Dort, auf dem Stuhl.«
Maximilian Andrejewitsch hüstelte und scharrte ein wenig mit den Füßen. Da öffnete sich die Tür zum Büro und im Flur erschien Karowjew. Sich höflich, aber selbstbewusst verbeugend, konnte Maximilian Andrejewitsch eben noch sagen:
»Mein Name ist Poplawski. Ich bin der Onkel des...«
Er konnte es nicht zu Ende sprechen. Karowjew zückte ein schmutziges Tuch, steckte seine Nase hinein und begann zu flennen.
»Des verstorbenen Berlioz. Sicher. Was für ein Schlamassel. Sicher. Egeli, wo führte das alles noch hin?«
»Von der Tram überfahren.«
»Und zwar glatt. rief Karowjew aus, und eine regelrechte Tränenflut schoss ihm unter dem Zwicker hervor.
Glaub's mir, Kopf ab, klack, und das rechte Bein in der Mitte durch, klack, und das linke Bein in der Mitte durch. Das haben sie jetzt von ihren Trams.
Verzeihung, waren Sie ein Freund meines verstorbenen Mischa?
Er wischte sich mit dem Ärmel das linke, trockene Auge. Das rechte Auge studierte indes den von Trauer ergriffenen Karowjew.
Wer war diese staunenswerte Heulsuse?
Darf ich fragen, haben Sie das Telegramm geschickt?
Karowjew zeigte mit dem Finger auf den Kater. Da wurden Poplawskis Augen groß. Sicherlich hatte er sich verhört.
Ich kann einfach, das geht über meine Kräfte. Ich sehe es noch vor mir, das Rad übers Bein. Allein so ein Rad wiegt so 200 Kilo. Und klack, ich leg mir ein bisschen hin. Das hilft zu vergessen.
Er verschwand aus dem Flur. Wogegen der Kater rege wurde, vom Stuhl sprang, würdevoll Männchen machte, das Maul weit aufriss und schließlich sprach.
Ich war das mit dem Telegramm. Was jetzt?
Maximilian Andrejewitsch ließ den Koffer fallen und sank auf den Stuhl.
Ausweis!
Kläffte der Kater, streckte ihm die pummelige Pfote entgegen und entriss Poplawskis zitternder Hand den Pass.
Von welcher Dienststelle stammt das Dokument?
Der Kater starrte auf die Seiten.
Hätte ich mir ja denken können. Diese Dienststelle ist bestens bekannt.
412, half sich er, wobei er mit der Pfote über den Pass fuhr, den er die ganze Zeit verkehrt herumhielt.
Ihre Anwesenheit bei der Beerdigung ist abgesagt. Begeben Sie sich daher unverzüglich zu Ihrem Wohnsitz. Asaselo?
Auf seinen Ruf hin kam einer in den Flur gerannt. Klein, hinkend, schwarzes Trikot. Hinter dem Ledergürtel ein Messer, rothaarig, gelber Stoßzahn und das linke Auge mit Star. Poplawski fasste sich ans Herz und wich zurück.
Poplawski, du hast doch hoffentlich kapiert. Du fährst jetzt also schön brav nach Kiew und bleibst da. Und zwar mucksmäuschenstill und schlägst dir eine Wohnung hier in Moskau gleich wieder aus dem Kopf, klar?
Dieser Kleine mit seinem Stoßzahn, Messer und schiefen Auge jagte dem Wirtschaftsplaner eine Heidenangst ein. Ohne einen Schlüssel zu gebrauchen, öffnete Asaselo den Koffer, holte daraus ein wuchtiges Brathuhn mit nur einem einzigen Bein, packte das Huhn bei der Keule und versetzte Poplawski mit demselbigen einen so furchtbaren Schlag auf den Nacken, dass der Rumpf sich losriss, während das Bein bei Asaselo blieb.
»Alles geriet durcheinander im Hause, Oblonski«, schrieb einst der große Leo Tolstoi. Nun, genau das hätte er jetzt gesagt.
Poplawski kullerte die Stufen herab, den Ausweis fest in der Hand gepresst. Am nächsten Treppenabsatz landete er mit dem Fuß in einer Fensterscheibe, die kaputt ging, und setzte sich auf. Vorüber sauste ein beinloses Huhn und verschwand im Schacht. Asaselo oben benagte sofort die Keule, steckte sich den Knochen in die Seitentasche des Trikots und knallte die Tür zu.
Verzeihen Sie, wo ist hier die Wohnung Nummer 50?
Höher.
Irgendein winziger alter Herr stieg gerade die Stufen hinauf. Ungewöhnlich traurige Miene, vorsintflutlicher Seidenanzug, fester Strohhut mit grünem Band.
Danke,
sagte das Männlein in tiefster Wehmut und ging weiter nach oben.
Haben Sie vielen herzlichen Dank.
Nun, wohin eilte Maximilian Andrejewitsch? Zur nächsten Milizwache vielleicht? Um sich dort über die Mistkerle zu beschweren? Nein, Herrschaften. Maximilian Andrejewitsch war in jeder Hinsicht ein kluger Mensch.
Was wirklich interessant, ja geradezu bestechend erschien, ist, an dem traurigen Männlein die verfluchte Wohnung zu testen. Ja, natürlich. Wenn er nach ihr fragt, heißt es, er geht zum ersten Mal hin.
was wiederum bedeutet, er begibt sich jetzt geradewegs in die Fänge der Clique, welche sich offenbar die Wohnung unter den Nagel gerissen hat.
Man muss kein Prophet sein, um zu ahnen, es wird ein verdammt kurzer Besuch. Die Beisetzung des Neffen kommt verständlicherweise nicht mehr in Frage. Bis zur Abfahrt des Zuges ist noch viel Zeit. Der Wirtschaftsplaner sah sich schnell um und huschte ins Kämmerchen. Jetzt fiel dort oben die Tür ins Schloss. Er ist drin, dachte Poplawski mit Herzklopfen. Es dauerte länger als vermutet. Endlich ging oben die Wohnungstür auf. Poplawski erstarrte.
Ja, seine Schritte. Er kommt. Noch eine Tür. Stock tiefer. Keine Schritte mehr. Eine Frau spricht. Dann das Stimmchen des traurigen Mannes. Genau, sein Stimmchen. Irgendwas wie, lass mich bitte um Christi willen.
Poplawskis Ohr steckte mitten im gesprungenen Glas. Dieses Ohr erlauschte weibliches Lachen. Flotte Schritte, die Treppe herab. Für Sekunden ein Frauenrücken. Eine Dame ging aus dem Haus mit einer grünen Wachstuchtasche.
Da, schon wieder die Schritte des Männleins. Seltsam. Er kehrt zurück in die Wohnung. Er ist doch nicht etwa einer von denen? Ja, der kehrt eindeutig zurück. Schon wieder wird die Tür aufgeschlossen. Na, mal sehen, was weiter passiert.
Diesmal musste er nicht lange warten. Türknallen. Schritte, dann keine Schritte, ein verzweifelter Schrei, dann furchtbares Miauen, dann rasche Schritte.
Herab, herab, herab und dann endlich, sich ständig bekreuzigend und irgendwas murmelnd, kam das traurige Männlein vorbeigerannt. Ohne Hut, der Gesichtsausdruck völlig irre, die Glatze zerkratzt, die Hose klatschnass.
Damit konnte die Wohnung als geprüft gelten. Die Wohnung, der tote Neffe, egal. Maximilian Andrejewitsch flüsterte nur zwei Wörter. Alles klar. Und sauste hinaus. Und schon einige Minuten später trug ein Trolleybus den Wirtschaftsplaner zum Kiewer Bahnhof. Tja, während Poplawski in der Kammer hockte, geriet das Männlein in eine äußerst prekäre Lage. Das Männlein war der Leiter des Theaterbuffets und hieß Andrei Fokitsch Sokow. Im Treppenhaus trennte er sich also vom Wirtschaftsplaner und stieg weiter hoch bis zum 5. Stock, wo er an Tür Nummer 50 klingelte. Es wurde augenblicklich aufgemacht. Doch der Leiter des Buffets zuckte zusammen, fuhr zurück und zögerte. Aus gutem Grund. Vor ihm stand ein Weib, das rein gar nichts anhatte, wenn man von der koketten Spitzenschürze und dem weißen Häubchen einmal absieht.
Naja. Immerhin trägt sie goldene Pumps.
Also was ist jetzt? Sie wollten doch rein?
Andrei Fokitsch zwinkerte nervös, trat in den Flur und zog seinen Hut. In diesem Moment klingelte dort das Telefon.
Hallo?
Der Wirt wusste nicht, wohin mit den Augen und trat von einem Bein auf das andere.
Pfui. Was der Ausländer sich für ein Hausmädchen hält, also wirklich.
Ja, wer? Baron Meigel. Ja, ja, ich bin dran. Ja, der Herr Artist ist heute daheim. Ja, und wer freut Sie zu sehen? Ja, Gäste, Frack oder schwarzer Anzug? Bitte? Gegen 12 Uhr nachts.
Nachdem sie das Gespräch beendet hatte, legte sie auf und wandte sich Sokow zu.
Sie wünschen?
Ich muss dringend zum Herrn Artisten.
Ich frag mal, ob es geht.
Das Hausmädchen machte die Tür zum Büro des verstorbenen Berlioz einen Spalt breit auf.
Chevalier, hier ist so ein kleiner Mann. Er sagt, er möchte zum Messier, persönlich.
Na, hereinspaziert!
Aus dem Büro tönte die angeknackste Stimme Karowjews. »Bitte in den Salon«, sagte das Weib so, als wäre sie ganz normal gekleidet, öffnete die Tür und verließ den Flur. Als der Wirt den Raum betrat, vernahm er eine schwere Bassstimme.
»Nun also, womit kann ich dienen?«
Der schwarze Magier hatte es sich auf einem niedrigen Sofa bequem gemacht. Es war riesig und übersät mit Kissen.
»Ich bin der Leiter des Buffets im Varieté.«
Der Artist hob die Hand, auf der Steine prunkten, und gebot dem Besucher, still zu sein.
Nein, 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 kein Wort mehr. Nein, keinen Bissen rühre ich an Ihrem Buffet. Schafskäse, mein Guter, existiert nicht in Grün. Da hat man Sie offenbar falsch unterrichtet. Die ihm beschiedene Farbe ist weiß. Ach ja, und der Tee, das ist reinstes Spülwasser. Nein, teuerster, das ist schlicht unerträglich.
Ich muss mich entschuldigen, sagte Andrei Fokitsch, von dem plötzlichen Angriff aus der Bahn geschleudert.
Ich komme in einer anderen Angelegenheit. Ich muss mich entschuldigen.
Da akzeptiere ich keine Entschuldigungen. Nun, was soll's, Assasello, einen Schemel für den Herrn Leiter des Theaterbuffets.
Haben Sie vielen Dank.
Andrei Fokitsch nahm Platz. Doch ein Bein des Bänkchens brach krachend. Und der Wirt fiel mit leisem Aufschrei aufs Gesäß, wobei er ziemlich schmerzhaft aufschlug. Aus dem Nachbarzimmer kam ein großer dunkler Vogel hereingeflattert, streifte mit dem Flügel leicht Sokows Glatze, flog zum Kaminsims, ließ sich nieder, gleich neben der Uhr, und war eine Eule.
Ach, ich hoffe, Sie haben sich nicht verletzt.
Ach du lieber Gott, dachte Andrei Fokitsch nervös, wie alle Wirte dieser Welt. Wirklich nett, die Wohnung.
Eine Schale Wein? Weiß oder rot? Den Wein welchen Landes präferieren Sie um diese Tageszeit?
Haben Sie vielen Dank. Ich trinke nicht.
Es ist höchst bedauerlich. Ein Jammer. Aber kommen wir zu Ihrer Angelegenheit.
Sie haben gestern, mit Verlaub gesagt, ein paar Tricks gezeigt.
Wer, ich? Rief der Magier entzückt. Also, meine Truppe, er nickte zum Kater, hat diese ganze Seance für mich arrangiert.
Und Sie sagen mir jetzt, was Sie hergeführt hat?
Nun, schauen Sie mal. Unter anderem fielen ja Scheine von der Decke herunter. Und da hat sich jeder welche geschnappt. Prompt geht ans Buffet ein junger Mann, gibt mir einen Zehner und bekommt 8,50 zurück. Dann ein anderer, dann ein Dritter, ein Vierter. Und erhalten alle ihr Rückgeld. Und heute Morgen prüfe ich die Kasse. Na, schau her. Statt der Noten Papierschnipsel. Tja, mit ganzen 109 Rubeln hat man nun das Buffet gestraft.
Na sowas. Demnach gäbe es selbst in Moskau Gauner.
Die Antwort des Wirts war ein Lächeln.
Das ist schäbig. Ich meine, Sie sind doch ein armer Mensch. Sie sind doch ein armer Mensch.
Andrei Fokitsch zog seinen Kopf ein.
Wie viel besitzen Sie denn an Erspartem?
249.000 Rubel auf 5 Konten verteilt. Und zu Hause unter den Fliesen noch 200 goldene 10-Rubelstücke.
Sokow saß, festgeschweißt an den Schemel.
Nun, gewiss, nicht der Rede wert. Aber selbst für diese lächerliche Summe werden Sie wohl kaum Verwendung finden. Wann sterben Sie?
Oho, er streckt die Batscheln in 9 Monaten, um genau zu sein im nächsten Februar. Leberkrebs. Moskauer Universitätsklinik, Saal Nummer 4.
Sokow wurde gelb im Gesicht. Er war sehr gealtert. Schwarze Ringe legten sich um seine Augen, die Wangen erschlafften, der Kiefer hing durch.
Aber wir haben uns treiben lassen. Zurück zum Geschäft. Zeigen Sie mir Ihre Papierschnipsel.
Sokow holte aus der Tasche mit bebenden Händen ein Bündel heraus, öffnete es und erstarrte. Eingewickelt in einem Stück Zeitung lagen lauter 10 Rubelscheine.
Mein Lieber, Ihnen ist in der Tat nicht wohl.
Woland zuckte die Achseln. Mit ihrem Grinsen erhob sich der Wirt von seinem Hocker.
Ich freue mich jedenfalls, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben.
Schon stürzte aus dem Büro Karowjew heraus, klammerte sich an Sokows Hand, schüttelte sie ohne Unterlass, bat unbedingt und von ganzem Herzen, allen die wärmsten und innigsten Grüße zu bestellen. Doch der Wirt war nicht mehr aufnahmefähig und begab sich in den Flur.
Geller geleitet den Gast zur Tür.
Schon wieder diese rothaarige Nackte.
Der Wirt zwängte sich durch die Tür, piepste »Auf Wiedersehen« und taumelte hinaus. Auf dem Weg nach unten blieb er kurz stehen, setzte sich auf eine Stufe und zog erneut das Päckchen hervor. Er prüfte es.
»Mit dem Geld war alles in Ordnung.«
Aus einer Wohnung in diesem Stock kam eine Frau mit grüner Tasche. Sie sah den Mann auf der Treppe sitzen und mit stumpfem Gesicht auf die Scheine starren.
»Was für ein Haus!« Es ist erst morgen und der ist schon blau. Und wieder haben sie eine Scheibe eingeschlagen.
Hey du, hast ja Scheine wie Heu. Könntest mir ruhig mal was abgeben.
Der Wirt stand langsam auf, schob die Hand an den Kopf.
Der Hut ist weg. Nein, nicht wieder zurück. Aber der Hut...
Etwas unschlüssig kehrte er um und klingelte.
Was denn noch?
Hab mein Mützchen vergessen, hauchte der Wirt und hielt sich den Finger an die Glatze. Geller wandte sich um.
Pfui, pfui, pfui. Also wirklich.
Er schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, reichte sie ihm seinen Hut und einen Degen mit dunklem Griff. Ist nicht meins, zischte der Wirt, stieß den Degen von sich und setzte den Hut rasch auf und eilte hinunter.
Aber der Hut, irgendwie unbequem und viel zu warm.
Er nahm den Hut ab, schrie auf, fuhr hoch. In seiner Hand lag ein Samtbarett mit einer zerrupften Hahnenfeder. Der Wirt bekreuzigte sich. Da miaute das Barett und wurde plötzlich zum schwarzen Kätzchen. Das sprang zurück auf Andrei Fokitschs Kopf und schlug alle Krallen in dessen Glatze. Sokow kreischte verzweifelt, rannte nach unten. Das Kätzchen fiel ab und schwirrte hinauf. Draußen an der frischen Luft trabte der Wirt bis zum Tor des Hofs. Nein, nie wieder. Und er verließ dieses Haus, dieses gottverdammte 302 Block B. Was weiter geschah, ist zur Genüge bekannt. Er stürzte aus der Einfahrt, blickte wild um sich, suchte nach etwas. Sekunden später war er auf der anderen Straßenseite, in einer Apotheke.
Guter Mann, Ihr Kopf ist ganz zerkratzt.
In 5 Minuten bekam er einen Mullverband und erfuhr, dass die führenden Kapazitäten auf dem Gebiet der Lebermedizin die Professoren Kuzmin und Wernatsky sind. Kuzmin wohne nur einen Hof weiter.
In der kleinen weißen Villa, da drüben.
2 Minuten später befand er sich dort. Das Haus war alt, aber sehr, sehr gemütlich. Eine Frau mittleren Alters redete sofort über den Termin. Erst ab dem 19., auf keinen Fall früher. Der Wirt fand gleich einen Rettungsweg. Er blickte mit erlöschenden Augen hinter den Bogen, eine Art Vorzimmer, wo 3 Menschen warteten, und flüsterte das Wörtchen »Sterbenskrank«. Irritiert sah die Frau den verbundenen Kopf, zögerte und sagte, »Meinetwegen.« Und im Nu saß Andrei Fokitsch im Kabinett von Professor Kuzmin. Nichts Erschreckendes, Feierliches, Medizinisches hatte dieser längliche Raum an sich.
»Was haben wir?«
Der Professor betrachtete etwas besorgt die verbundene Glatze.
»Habe soeben aus vertrauenswürdiger Quelle erfahren, dass ich Februar nächsten Jahres an Leberkrebs sterben werde. Bitte, dies zu stoppen.«
Professor Kuzmin sank, so wie er saß, zurück auf die lederne gotische Lehne seines hohen Sessels.
»Verzeihen Sie, ich verstehe nicht recht. Sie waren bei einem Arzt? Warum tragen Sie diesen Verband um den Kopf?«
»Von wegen Arzt. Den hätten Sie sehen sollen. Vergessen Sie den Kopf. Hat nichts zu sagen zum Kuckuck mit dem Kopf. Der spielt keine Rolle. Leberkrebs. Bitte, dies zu stoppen.«
»Ja. Moment mal. Wer hat Ihnen das erzählt?«
»Sie müssen ihm glauben. Wenn's einer weiß, dann er.«
»Ich verstehe rein gar nichts mehr.« Der Arzt zuckte die Achseln und rollte mit dem Sessel von der Tischkante weg.
»Woher sollte er wissen, wann Sie sterben? Zumal er kein Arzt ist.«
»Im Saal Nummer 4.«
Der Professor musterte seinen Patienten, dessen Kopf, dessen feuchte Hose. Vielleicht ein Verrückter? Das hat noch gefehlt.
»Trinken Sie Wodka?«
»Keinen Tropfen.«
Kurz darauf wurde er ausgezogen und lag auf einer kalten Wachstuchpritsche, während der Professor seinen Bauch abtastete. Da fiel Sokow wirklich ein Stein vom Herzen. Der Professor behauptete kategorisch, Es gibt jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte, die in irgendeiner Weise auf Krebs hindeuten würden. Doch wenn wir derart beunruhigt sind, weil uns so ein Scharlatan Angst gemacht hat, sollten wir uns gründlich untersuchen lassen. Außerdem gab er ihm einen Zettel mit, für den Neuropathologen Professor Bourret, weil nämlich die Nerven ziemlich verrückt spielen. »Wie viel schulde ich Ihnen, Professor?« Der Wirt nahm 30 Rubel heraus und legte sie auf den Tisch. Dann plötzlich, ein schmiegsames Katzenpfötchen, packte er sanft ein klimperndes Etwas, in Zeitungspapier eingewickelt, dazu.
»Was soll das denn sein?«
Kusmin zwirbelte seinen Schnauzbart.
»Bedienen Sie sich. Keine falsche Scham, Herr Professor. Nur bitte stoppen Sie mir den Krebs.«
»Jetzt tun Sie mal ganz schnell Ihre Goldrubel weg. Und passen Sie auf Ihre Nerven auf. Morgen geben Sie die Urinprobe ab, trinken weniger Tee und essen von nun an ganz ohne Salz.«
»Auch Suppe?«
»Einfach alles.«
»Jesus«, seufzte jener und sah den Professor gerührt an. Dann nahm er die Goldrubel wieder an sich und wich rücklings zur Tür. Der Professor hatte an diesem Abend nur wenige Patienten. Als der Arzt seinen Kittel auszog, warf er einen Blick dorthin, wo der Wirt die Scheine abgelegt hatte. Keine Scheine mehr da. Nur 3 Etiketten der Sektflaschenmarke Abrau d'Urso.
»Was zum Teufel ist hier los?«
Kusmin ließ den Kittel herabhängen und befühlte die Aufkleber.
»Nicht nur schizophren, auch noch ein Schlitzohr. Was wollte der von mir? Den Zettel für die Urinprobe? Ah, ich weiß, er hat einen Mantel stibitzt.«
Und mit dem Kittel über dem Arm stürzte der Professor ins Vorzimmer.
»Xenia Nikitischna, schauen Sie nach! Sind die Mäntel noch da?«
Alle Mäntel waren noch da. Doch als Kusmin zum Tisch zurückkehrte und endlich den Kittel vom Arm losriss, wuchs er in das Parkett hinein, und sein Blick blieb an der Tischplatte kleben. Wo die Etiketten gelegen hatten, saß ein schwarzes, verwaistes Kätzchen mit bemitleidenswerter Miene und miaute über einem Tellerchen Milch.
»Was ist das, wenn ich fragen darf, das ist...«
Kusmin bekam einen kalten Nacken. Auf den leisen, hilflosen Schrei des Professors eilte Xenia Nikitischna herbei und beruhigte ihn auf der Stelle. Natürlich, irgendein Patient hat ihm das Kätzchen untergejubelt. Kommt häufig vor bei den Herren Professoren.
»Da hat einer zu wenig Geld. Bei uns dagegen.«
Sie dachten nach, wer es gewesen sein könnte.
»Die Alte mit dem Magengeschwür. Na klar war sie's. Die denkt sich gewiss, bin eh bald tot. Schade ums Kätzchen.«
»Ja, Moment mal«, rief Kusmin.
»Und die Milch? Hat sie auch mitgebracht? So ein Tellerchen? Wie?«
»Hat sie im Fläschchen mitgebracht und ins Tellerchen geschüttet.«
»Wie dem auch sei, das kommt weg. Alles. Das Kätzchen und auch das Tellerchen.«
Kusmin begleitete Xenia Nikitischna persönlich bis vor die Tür. Er ging zurück. Alles hat sich verändert. Durch die Wand aus dem Zimmer des Professors Tochter dröhnte auf einmal ein Grammophon mit dem Foxtrott »Halleluja«. Da piepste es auch schon hinter seinem Rücken. Er drehte sich um. Auf der Tischplatte hüpfte ein fetter Spatz. Ganz ruhig, dachte der Professor.
»Der ist reingeflogen, als ich vom Fenster wegtrat. Es ist alles in Ordnung.«
Dabei war eigentlich gar nichts in Ordnung. Insbesondere wegen dieses Vogels. Er sah ihn sich einmal genauer an.
»Von wegen ein gewöhnlicher Spatz. Das Miststück hinkte mit dem linken Bein, zog es nach, und zwar durchaus kokett, setzte auf die Wirkung der Synkopen, in einem Wort, tanzte den Foxtrott zum Grammophon.«
Ließ sich gehen, auf die liederlichste Art, glotzte rotzfrech zum Professor hinüber.
»Wie ein Säufer an der Theke.«
Kusmins Hand legte sich auf den Hörer. Den Studienkollegen Bourret anrufen. Der kann einem sagen, was solche Spätzlein zu bedeuten haben, wenn man 60 ist. Vor allem in Verbindung mit Schwindelgefühl. Währenddessen hockte sich der kleine Piepmatz auf das Tintenfässchen, ein Freundschaftsgeschenk, kackte hinein, kein Witz, zischte hoch, blieb kurz in der Schwebe, holte aus, hackte den stahlharten Schnabel voll Wucht in die Glasscheibe vor der Fotografie. Der gesamte Jahrgang 1894, nach dem Studienabschluss, ließ sie zersplittern und flog erst dann zum Fenster hinaus. Der Professor wählte eine andere Nummer, nicht die von Bourret, sondern die vom Büro für Blutegel, sagte, es spricht Professor Kusmin.
Hallo? Ja, eine dringende Lieferung Blutegel. Nach Hause.
Er legte den Hörer auf und wandte sich um, abermals zu seinem Schreibtisch. Da stieß er einen Schreckensschrei aus. Hinter seinem Schreibtisch saß, in einer Schwesternhaube, eine Frau mit Täschchen, und darauf stand Blutegel. Der Professor schrie, denn er sah ihren Mund. Den Mund eines Mannes, schief bis an die Ohren, mit einem Stoßzahn, die Augen tot. »Was die Scheinchen angeht«, sagte die Schwester mit tiefem Bass.
»Die Scheinchen nehme ich mal mit. Nicht, dass sie wegkommen.«
Grapschte nach den Etiketten mit ihrer Vogelklaue und löste sich langsam in Luft auf. 2 Stunden später saß der Professor im Schlafzimmer, auf seinem Bett. Die Blutegel hafteten ihm an den Schläfen, hinter den Ohren und am Hals. Ihm zu Füßen, auf einer seidenen Steppdecke, der Professor Bourret mit ergrautem Schnurrbart. Er blickte Kusmin voll Mitgefühl an und tröstete ihn, alles halb so schlimm. Hinter dem Fenster war es schon Nacht. Was um diese Stunde in Moskau sonst noch an Denkwürdigem geschah, wissen wir nicht, wollen dem auch keineswegs weiter nachgehen. Zumal nun die Zeit gekommen ist, zum zweiten Teil unserer nur allzu getreuen Beschreibung zu schreiten. Wohl an den Hörer. Folge mir nach.
Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. 6. Teil. Erzähler Michael Rotschopf. Lastotschkin Stefan Bismayer. Ermittler Dietmar Bär. Anna Richardowna Nathalie Selig. Fräulein Jacqueline McCauley. Kassierer Stefan Zinner. Poplawski Götz Schulte. Karowjew Wolfram Berger. Begemot Gottfried Breitfuß. Azazello Werner Wölbern. Sukow Johannes Silberschneider. Geller Jeanette Spassova. Woland Thomas Thieme. Anuschka Margit Bendokat. Professor Kusmin Felix von Manteuffel. Xenia Nikitischna Christiane Rosbach. Sowie Caroline Ebner, Samuel Finzi, Steffen Scheumann und Stefan Zinner. Komposition Klaus Bulert. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
Lust auf mehr Hörspiel?
Man warne ihn davor, ungehorsam zu sein.
Weitere Hörspielklassiker finden Sie in unserem Hörspielpool.
Von dieser Freundschaft wusste ich gar nicht, sagte der Direktor.
Welches Spiel treibe ich?
Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.